da war ich 10 Jahre alt. Da ist bei mir bilineare Leukämie diagnostiziert worden.
Eine Blutkonserve wird wirklich als Notfallmedikament eingesetzt.
AB-negativ, glaube ich, hat nur 1% der Bevölkerung. Warum ist das eigentlich so?
Es ist echt was da das Leben retten kann. Du gibst halt der Menschheit eigentlich so auch ein bisschen was zurück.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Ja, damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Schön, dass Sie zuhören. Meine Damen und Herren, am 14. Juni wird jedes Jahr der Weltblutspendetag gefeiert und logischerweise soll der Tag natürlich auch dafür genützt werden, um auf die Blutspende aufmerksam zu machen. Und das tun wir heute liebend gerne in diesem Podcast, denn jeder oder jede von uns könnte ja einmal auf Spenderblut angewiesen sein. Nur so ganz hat man das natürlich nicht jeden Tag am Schirm. Ich darf meinen heutigen Gast im Studio vorstellen. Das ist Dr. Ursula Kreil. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ich freue mich sehr. Du bist Transfusionsmedizinerin und Leiterin der Rotkreuz Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Das ist so richtig, oder?
Ja.
Und zugeschaltet später ist dann noch der Philipp Aschauer. Er hatte einen Moped-Unfall vor einigen Jahren und war dann auf Spenderblut angewiesen. Und ebenfalls zugeschaltet wird dann später die Sarah Elmer. Sie brauchte aufgrund einer Leukämieerkrankung Bluttransfusionen. Und da hören wir uns ihre Geschichte an, aber dazu eben erst ein bisschen später. Starten wir mal quasi mit den Basics. Seit 2004 wird der Weltblutspendetag eben am 14. Juni gefeiert. Und zwar deshalb, weil das der Geburtstag von Karl Landsteiner ist, österreichischer Naturwissenschaftler. Und er gilt als der Entdecker der Blutgruppen. Das war 1901. Was hat sich denn mit dieser bahnbrechenden Entdeckung verändert?
Also wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das hat die moderne Transfusionsmedizin überhaupt erst möglich gemacht. Das hat es überhaupt erst möglich gemacht, für Patienten passendes Spenderinnenblut zu finden und damit auch die Bluttransfusion verträglich zu machen. Weil die Blutgruppen sind ja ganz wesentliche Bestandteile. Die Blutgruppenmerkmale sitzen auf den roten Blutkörperchen und die roten Blutkörperchen, das ist der Inhalt unserer Blutkonserven, der für den Sauerstofftransport quasi verantwortlich ist. Und diese Blutgruppen müssen bei Patient und Spenderin zusammenpassen, sonst kommt es zu unverträglichen Reaktionen. Das kann sogar sehr ernste Formen wie tödliche Verlaufsformen annehmen. Mhm. Das heißt, die erste Bluttransfusion zu Mensch und Mensch, die gab es schon 1818. Damals hat man noch keine Idee gehabt, warum Bluttransfusionen vielleicht unverträglich sein können. Aber Karl Landsteiner hat eben die Blutgruppen gefunden und damit ermöglicht, dass die Patienten das passende Blutprodukt bekommen.
Spannend. Es gibt ja eine Blutgruppe, ist das AB-negativ, glaube ich, die hat nur 1% der Bevölkerung. Warum ist das eigentlich so?
Also Blutgruppen kommen unterschiedlich häufig in der Bevölkerung vor. Warum sie häufiger oder seltener ist, sind deshalb, weil sie quasi unterschiedlich dominant vererbt werden, die unterschiedlichen Blutgruppen, so wie auch der Rhesusfaktor. In Österreich ist es so, dass die Blutgruppe A positiv, das ist unsere häufigste Blutgruppe, die Blutgruppe 0 positiv folgt dann gleich und dann gibt es so Abstufungen und die seltenste Blutgruppe, ja, das ist die Blutgruppe A. AB negativ.
Und Karl Landsteiner hat ja dann auch noch weiter geforscht und eben 1937 den Rhesusfaktor entdeckt. Was hat es denn damit
genau,
auf
man
sich?
Muss jetzt, also was man kennt eigentlich die Blutgruppe A, B, O oder AB0, wie es auch heißt, kann man beide Bezeichnungen verwenden und man kennt den Rhesusfaktor. Das ist so das, was den meisten Menschen geläufig ist. Mittlerweile gibt es mehr als 40 Blutgruppensysteme mit 400 Merkmalen ungefähr auf den roten Blutkörperchen. Ein ganz wichtiges Merkmal ist der Rhesusfaktor. Bei rhesuspositiven Personen ist dieser Rhesusfaktor vorhanden. Das ist einfach ein Merkmal auf dem roten Blutkörperchen. Bei rhesusnegativen ist dieses Merkmal nicht vorhanden. Rhesusfaktor heißt das im Übrigen, weil das auf den roten Blutkörperchen von Rhesusäffchen entdeckt wurde. Daher hat es diesen Namen bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der bei der blutgruppengleichen Transfusion mit berücksichtigt werden sollte unbedingt. 80% der Personen in Österreich rund sind Rhesusfaktor positiv, nur 20% sind Rhesusfaktor negativ.
Du hast vorhin auch AB und AB0 und O. Ist das fälschlicherweise, wird das, ich kenne nur 0.
Ja, man kann aber auch O dazu sagen. Das kommt einfach drauf an.
Wofür steht das?
Das ist genau dasselbe. Das ist nur, weil das wie ein O aussieht.
Also das Ringel ist das Ringel.
AB0 ist dasselbe wie ABO.
Okay. Ich habe es vorher bei der Begrüßung schon gesagt, jede von uns kann auf Spenderblut natürlich angewiesen sein. Was sind denn die häufigsten Einsatzgebiete?
Da muss man so ein bisschen die Demografie ins Auge fassen, weil ich glaube, die meisten Menschen denken, schwere Unfälle, das ist das, was man so auch medial mitbekommt, da gibt es schwer Verletzte und die brauchen sehr viel Bluttransfusionen. Das sind aber eigentlich rund 20% nur der Konserven, die für Patienten benötigt werden. Eine ganz große Menge an Blutkonserven benötigen Patienten, die chronisch krank sind. Viele Patienten, die bösartige Erkrankungen haben. Diese bösartigen Erkrankungen werden im Alter häufiger, treten häufiger auf. Und im Zuge dieser Erkrankungen sind Chemotherapien notwendig, es sind Bestrahlungen notwendig. Und diese aggressiven Behandlungsformen, die führen dazu, dass auch das blutbildende System zerstört oder
geschwächt
zumindest
wird.
Temporär geschwächt wird. Und das ist dann die Phase, wo Blutkonserven notwendig sind. Und eigentlich sind das fast 50% der Konserven, die wir brauchen für innere Erkrankungen und für bösartige Erkrankungen. Und dann darf man auch eins nicht vergessen, sogar so ein freudiges Erlebnis wie eine Geburt kann dazu führen, dass es zu schweren Blutungen kommt. 5% rund unserer Konserven gehen an die Geburtshilfe, Gynäkologie, weil auch im Rahmen einer Geburt schwere Blutungen auftreten können.
Mhm. Du hast auch bei Krebsdiagnosen und bei Krebserkrankungen werden Blutspenden gebraucht und eine, die eben auf Bluttransfusionen angewiesen war, darf ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüßen. Hallo, liebe Sarah. Sarah Elmer ist am Telefon. Hallo. Wir freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool.
Natürlich, gerne.
Erzähl mal ein bisschen von dir. Bei dir wurde Leukämie diagnostiziert. Wann war denn das genau?
Genau, also das war jetzt genau vor 10 Jahren, also 2014. Da war ich 10 Jahre alt. Da ist bei mir eben bilineare Leukämie diagnostiziert worden. Das ist eine sehr, sehr seltene Form. Das ist eine Mischung aus AML und ALL. Genau, und das ist eben diagnostiziert worden oder wir sind draufgekommen, weil ich war früher immer ein extrem aktives Kind. Ich war extrem viel draußen in der Natur. Ich war ständig mit Freundinnen unterwegs und dann war ich halt auf einmal extrem blass. Ich habe keinen Antrieb wirklich mehr gehabt. Ich habe auf nichts mehr Lust gehabt. Ich war blass, bin ständig kollabiert. Dann bin ich eben zu meinem Kinderarzt gekommen und der hat mich dann angeschaut und gleich gesagt, ja, ich kann eigentlich gar nichts machen und hat mich eben gleich in St. Anna weitergeschickt. Mhm. Und da ist es dann eigentlich recht schnell diagnostiziert worden.
Also, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer sagen. Du hast vorher ALL und noch irgendetwas gesagt. Das ist natürlich für mich als Laie überhaupt nicht nachvollziehbar, was da der Unterschied ist. Also was hat es damit auf sich, dass das eben so eine seltene Form der Leukämie bei dir war?
Ich muss ehrlich sagen,
kannst du das vielleicht genauer erklären können.
Also ALL steht für akute lymphatische Leukämie, AML für akute myeloische Leukämie und das ist quasi wie zwei Formen der Leukämie auf einmal. Es betrifft zwei Zellpopulationen, die beginnen sich krankhaft schnell zu vermehren, aber keine gesunden Zellen, sondern quasi funktionsuntüchtige, entartete Zellen zu bilden. Der Nebeneffekt einer Leukämie ist dann immer, dass die anderen Blutzellen unterdrückt werden. Das heißt, wenn quasi eine Zelllinie, die weißen Blutzellen, ganz, ganz massiv vermehrt werden, dann ist die Bildung der roten Blutzellen und der Blutplättchen unterdrückt. Und so entstehen die Symptome, die Sarah geschildert hat. Diese Anämie quasi macht diese Müdigkeit, die Blässe und Blutungen können auftreten.
Sarah, jetzt kennen wir uns aus, oder?
Genau.
Sarah, du bist dann, hast dann gesagt, du bist dann eben gleich ins St. Anna Kinderspital in Wien eingeliefert worden. Wie ging es dann weiter? Wie kann man sich so diesen Prozess vorstellen? Natürlich auch zur Genesung.
Ja, also das Erste, was ich bekommen habe, war gleich einmal eine Blutkonserve. Also war das Erste, was ich bekommen habe, weil sie eben im Blutbild gesehen haben, dass ich einen extremen Blutmangel habe. Und dann bin ich eben auf die Onkologie recht schnell verlegt worden. Da ist dann eben die genauere Form, eben diese bilineare Leukämie, diagnostiziert worden. Und dann hat eigentlich sehr, sehr schnell eine sehr, sehr intensive Zeit und eben auch eine sehr, sehr intensive Chemotherapie begonnen. Ja, bei mir war das alles sehr komplex, eben durch diese Form. Dann habe ich auch noch eine, also bei mir ist einfach extrem viel zusammengekommen mit Blinddarmentzündung und Intensivstation. Also es war wirklich.
Ja, und wie lange kann man sich das vorstellen? Wie lange hat das alles gedauert?
Also ich war zuerst einmal, war ich 2 Monate komplett eingeschleust in einem Zimmer. Dann die die Haupttherapie, sage ich jetzt einmal, hat 1 Jahr gedauert. Und dann habe ich noch einmal 1 Jahr so eine Erhaltungstherapie bekommen. Also 2 Jahre.
Wow. Und wie viele Blutkonserven hast du da immer wieder benötigt? Wie kann man sich das vorstellen?
Das habe ich letztes Mal mit meinem Arzt sogar nachgezählt, weil mich das so interessiert hat. Und ich habe insgesamt 93 Blutkonserven bekommen.
In diesen 2 Jahren?
Es hat sich dann noch ein bisschen noch rausgezogen. Also sagen wir so, 4 Jahre. 4 Jahre, 93 Wahnsinn. Blutkonserven. Aber Wahnsinn. Die meisten habe ich in diesen 2 Jahren bekommen.
Und kann man das so sagen, dass somit quasi so die Blutspender deine stillen, auch lebensrettenden Begleiter waren, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ohne diese Blutkonserven würde ich heute auf jeden Fall nicht mehr leben. Und das war so ein riesen Bestandteil von der Chemotherapie. Ich hab so viele Blutkonserven gebraucht. Also auf jeden Fall sind die ganzen Blutspender, Spenderinnen meine Lebensretter gewesen.
Sarah, heute bist du gesund?
Ja.
Und voller Tatendrang. Wie geht's weiter? Was sind deine Pläne? Was hast du vor?
Also jetzt gerade mache ich ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Neurochirurgie. Also ich bleibe auf jeden Fall im medizinischen Bereich, weil das hat mich eben so geprägt, diese Erkrankung. Und da will ich auf jeden Fall dabei bleiben. Und jetzt beginne ich im September in St. Pölten mit dem Studienlehrgang Gesundheits- und Krankenpflege. Und dann schauen wir mal, wo es mich noch weiterhin verschlägt, ob ich vielleicht doch noch Medizin studiere oder Physiotherapie oder ob ich eben bei Gesundheits- und Krankenpflege bleibe. Also es bleibt auf jeden Fall was im medizinischen Bereich.
Sehr gut.
Da haben sie mich gefesselt.
Sehr gut. Sarah, wir wünschen dir alles, alles Gute. Voll cool,
danke,
wie du das alles gemeistert hast. Und du kannst voll stolz auf dich sein. Und wir wünschen dir das
danke.
Beste von ganzem Herzen. Danke, Sarah. Mach's gut. Bye, bye.
Tschüss, baba.
Dankeschön. Wahnsinn, was hat sie jetzt gesagt? 93 oder 92 Blutkonserven, das ist schon eine beachtliche Zahl, oder?
Ja, das ist eine beachtliche Zahl. Aber das ist natürlich auch gar nicht verwunderlich. Wir kennen das gerade auch von den Kindern, die im St. Anna Kinderspital betreut werden. Dort sind ja auch sehr viele leukämiekranke Kinder. Und man muss auch sagen, Leukämie ist keine seltene Erkrankung. Es sind pro Jahr fast 1000 Österreicherinnen und Österreicher, die an Leukämie erkranken. Und die St. Anna-Kinder begleiten wir auch oft über Jahre mit Blutkonserven und hoffen, dass sie irgendwann einmal den Weg genauso schaffen, wie es die Sarah geschafft hat.
Ja, aber so wie sie es gesagt hat, ne, ohne die Blutspenden würde sie einfach nicht mehr leben.
Ja, das ist auch die Verantwortung, denke ich, der Blutspendedienste, dieses Bewusstsein in der Bevölkerung wachzurütteln und die Information, wie wichtig es ist, freiwillige Blutspenderinnen zu finden, weil man hätte da jetzt ja wirklich schon Jahrzehnte dran geforscht, einen Ersatz für das Blutprodukt zu finden, für das Gespendete. Den gibt es aber bis dato nicht. Es gibt Denkansätze, die auch theoretisch funktionieren, aber in dem Ausmaß, wie wir Blutkonserven brauchen, und in Österreich sind das 340.000 Blutkonserven jedes Jahr. Alle 90 Sekunden wird eine Blutkonserve gegeben. In diesem Ausmaß, da ist man weit davon entfernt, eine Lösung zu finden, die quasi unsere Blutspenderinnen ersetzen könnte. Also wir brauchen die Blutspenderinnen.
Wahnsinn, alles kann man, aber Blut kann man einfach nicht künstlich herstellen, nach wie vor.
Ja, man kann sehr viel, und man kann das jetzt theoretisch schon, aus Blutstammzellen kann man schon noch reife Blutzellen, also reife rote Blutkörperchen, die Erythrozyten sind das, herstellen, aber niemals noch in einem Maßstab, der nur annähernd die Blutversorgung garantieren würde. Also es gibt eine theoretische Möglichkeit, reife Blutzellen heranzuzüchten aus Stammzellen, aber ja, nicht in der Zeit, nicht mit den technischen, finanziellen Mitteln, dass das in einem großen Maßstab möglich
wäre. Wir brauchen also die BlutspenderInnen ganz, ganz dringend. Du hast es gerade gesagt, alle 90 Sekunden wird eine Blutkonserve benötigt. Das sind so rund 1000 Konserven pro Tag. Wie kann ich mir denn da die Auslieferung vorstellen? Wie funktioniert das logistisch?
Also prinzipiell gibt es ja in Österreich mehrere Blutspendedienste. Also ich komme jetzt aus der Blutspendezentrale. Wir versorgen Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Konserven und haben natürlich ein Fixprogramm, wo wir jeden Tag unterwegs sind und die Spitäler mit den Blutkonserven versorgen. Aber manchmal ist der Blutbedarf in einem Krankenhaus unerwartet hoch, und dann wird es dann auch schon manchmal notwendig, mit Blaulicht die Konserven auszuführen. Aber prinzipiell haben wir unsere Lage in der Wiedner Hauptstraße, und von dort werden täglich hunderte Konserven, in der Woche sind es 2.500 Konserven, die wir ausliefern.
Und wie viel habt ihr da auf Lager? Wie lange ist Blut eigentlich haltbar?
Also die Konserve ist 42 Tage haltbar.
Das heißt, das ist gar nicht so lang, ne?
Nein, das ist okay, nicht so lang. Weil die roten Blutkörperchen, die sind recht heikel. Die überleben auch nur deshalb so lang, weil sie in einer Nährlösung quasi sind. Und natürlich ist es aber so, dass die Krankenhäuser, außer ein paar sehr, sehr kleine Häuser, aber die meisten Krankenhäuser haben ja wieder ihr eigenes Blutdepot. Aus dem versorgen sie ihre Patienten, und die kennen ja natürlich auch ungefähr ihren Blutbedarf. Wenn wir die Konserven ausliefern an die Krankenhäuser, sind sie im Durchschnitt zwischen 10 und 14 Tage alt, sodass die Krankenhäuser auch noch disponieren können und alle Blutgruppen auf Lager haben und so quasi ihre Patienten jederzeit rund um die Uhr gut versorgen können.
Apropos Bedarf, wird der höher oder niedriger? Also ich denke mir, so in Zeiten der neuen Technologien müsste eigentlich abnehmen, oder?
Also das ist ein richtiger Gedanke, der hat bis jetzt auch ganz gut gegriffen, so um die Jahrtausendwende. Jetzt im Vergleich, damit man da ein Gefühl dafür bekommt, haben wir 220.000 Konserven pro Jahr an die Spitäler ausgeliefert für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Ja. Jetzt sind es 130.000. Hat sich irrsinnig viel getan, weil es modernere Operationstechniken gibt, weil es modernere Behandlungstechniken gibt, weil auch die Ärzte, die die Blutkonserven quasi verschreiben oder anordnen, sehr genau wissen, Blut ist eine begrenzte Ressource, und eine Blutkonserve wird wirklich als Notfallmedikament eingesetzt. Sie wird dann eingesetzt, wenn es keine alternative Behandlungsmöglichkeit gibt. Und all das hat dazu geführt, dass der Blutbedarf sukzessive abgenommen hat. Aber jetzt sehen wir ein Plateau, und tendenziell rechnet man damit, dass der Blutbedarf auch wieder ein bisschen steigen wird. Und zwar deshalb, weil wir werden alle älter, das ist schön, es gibt sehr viel ältere Menschen als sonst, aber im Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit für bösartige Erkrankungen, und wie schon eingangs besprochen, dann ist eben im Rahmen der Behandlung oft einmal auch eine Transfusionstherapie erforderlich.
Nun, da steckt ja ein großer Aufwand dahinter, das Blut quasi so herzurichten, dass es auch auslieferbar ist und dass es die PatientInnen auch bekommen. Wie wird das eigentlich finanziert? Das muss ja Unmengen an Geld kosten.
Das ist natürlich korrekt, dass ein sehr großer Aufwand dahinter steht, 365 Tage im Jahr für alle Patienten sicher zu versorgen. Da braucht es das Personal, das quasi die Blutspendeaktionen betreut. Es braucht unser Labor mit extrem komplexen Apparaturen und Fachkräften, die beschäftigt sind. Wir haben den Bereich, in dem das Vollblut verarbeitet wird, zu der fertigen Konserve, die dann ausgeliefert wird. Wir brauchen natürlich unsere Marketingabteilung. Wir haben ein Service Center, auch Forschung und Entwicklung ist wichtig. Also insgesamt ist der Aufwand ein sehr, sehr großer. Das Rote Kreuz als Non-Profit-Organisation gibt die Konserven gegen Bezahlung an die Krankenhäuser weiter, aber eben nur so weit, dass wir unseren Aufwand, den wir haben, auch wirklich abdecken können und nicht gewinnorientiert.
Und das ist ja eine freiwillige und vor allen Dingen auch unentgeltliche Spende, die die SpenderInnen da leisten. Wie gut funktioniert dieses System in Österreich und vielleicht auch international? Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen.
Also prinzipiell ist es natürlich immer das Ziel, dass ein Land sich selbst mit Blutkonserven versorgt und nicht abhängig ist von der Einfuhr von Blutprodukten. Das ist im Übrigen auch eine sehr komplexe Sache, wenn das mal notwendig würde. Das gelingt mit mehr oder weniger Aufwand, also Mobilisierungsaufwand in so alle paar Jahre mal ist es auch bei uns so, dass wir einen Aufruf brauchen, dass wir dann also ganz massiv in die Medien gehen, um die Blutspender zur Blutspende zu mobilisieren. Aber so ist es wirklich bisher immer gelungen. Und also ich bin jetzt schon fast 30 Jahre in der Blutspendezentrale. Ich habe auch ein paar Aufrufe erlebt, aber es war wirklich immer so, dass die Patienten, die wirklich Blut gebraucht haben, versorgt werden konnten. Man erleichtert sich den Weg dadurch, dass wir einen Konservenpool haben, der österreichweit quasi von den Blutspendediensten, also aus den anderen Bundesländern, auch bestückt wird. Virtuell muss man sich das aber vorstellen mit den Konserven, die man abgeben könnte. Mhm. Und so hilft man einander. Vor allem auch in Corona-Zeiten war das notwendig. Also so schafft man das, dass man wirklich alle Patienten versorgen kann. Und das ist unsere Verantwortung und das ist uns extrem wichtig. Und nur wenn es ganz knapp wird, dann bitten wir die Spitäler, Operationen, die gerade jetzt nicht notwendig sind, vielleicht ein bisschen zu verschieben. Das kommt sehr selten vor, aber alle paar Jahre mal ist das notwendig. Wir haben am liebsten einen Lagerstand von 2 Wochen Bedarf, also 5.000 bis 6.000 Konserven. Das ist super für
uns. Bist du
dann
beruhigt.
Sind wir auf jeden Fall, genau, dann haben wir ruhige Nächte und das funktioniert gut. Und wenn es weniger wird, müssen wir einfach dagegen steuern. Und vor dem Sommer zum Beispiel müssen wir Reserven aufbauen. Weil wir wissen, die Blutspenderinnen sind auf Urlaub. Die Hitzewelle ist jetzt auch gerade nicht so, dass sie nur zum Blutspenden einlädt, sondern Freizeitaktivitäten im Vordergrund stehen. Nach Aufenthalt in gewissen Ländern darf man dann eine Zeit lang nicht blutspenden. Also vor dem Sommer ganz wichtige Zeit für uns, um Blutspenderinnen zu mobilisieren.
Ja, ist ja gut, dass der Weltblutspendetag am 14. Juli ist. Das hat der Karl Landsteiner irgendwie,
das hat er schon gut
beziehungsweise
gemacht.
Die Eltern gut eingewiedelt, um es mal so zu sagen. Ja, einer, der schon länger und immer wieder Blut spendet und bereits in seinem Leben auch schon Blutkonserven gebraucht hat, das ist der Philipp Aschauer und der ist jetzt auch am Telefon zugeschaltet. Hallo, lieber Philipp. Hörst du uns?
Hallo, grüß euch. Ich höre euch. Ja.
Ja, hallo, super. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Bitte gerne.
Philipp, erzähl mal kurz, du hast 2008 einen schweren Unfall mit dem Moped gehabt. Du warst damals 15, woraufhin du Blutkonserven benötigt hast. Erzähl mal kurz, was ist da genau passiert?
Ja, genau. Also es war kurz nachdem ich einen Mopedschein halt gemacht habe, bin ich so schnell in eine Kurve gefahren in der Nacht. Bin halt dort nach am Schotter ausgerutscht und in den Graben rein. Dort hat es mich dann auch überschlagen und habe mir nachher den linken Unterschenkel zertrümmert. Habe dann auch eine Notoperation gehabt im Krankenhaus und insgesamt nachher 3 Operationen, 1 Monat Krankenhausaufenthalt und insgesamt 4 Monate Krankenstand. Also hat sich ausgezahlt, sagen wir so.
Ein Wahnsinn. Aber heute geht es dir gut. Und du springst wieder herum wie ein junges Reh.
Ja, so kann man es sagen.
Philipp, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, das viel verändert hat für dich. Du bist ja auch nach diesem Unfall dann eigentlich selbst Blutspender geworden, oder? Kann man das so sagen? Also ein paar Jahre später, weil man dafür erst ab 18. Aber der Unfall war da schon ausschlaggebend, oder?
Richtig, also es war schon so im Krankenhaus, wie ich mal als junger Bub noch eigentlich gedacht habe, so hey, es ist echt was da das Leben retten kann. Und das ist da halt gerade in den jungen Jahren nicht wirklich bewusst. Und die erste Blutspende war halt dann beim österreichischen Bundesheer, wie ich meinen Präsenzdienst abgeleistet habe. Weil da war es immer so, dass du sagst, okay, für einen Tag, also für einmal Blutspenden bekommt man einen Tag extra frei.
Ja, genau. Stimmt.
Und so da hat das Ganze dann angefangen. Ja, genau, da geht wirklich an jeder Blutspender. Also auch die, die eigentlich gesagt haben, so, ich mach's nicht, die sagen dann so, oh, ja, nur für den einen
Freitag. Warum eigentlich? Weil man nachher schwach sein könnte, oder wie?
Nein, ich glaube einfach, dass viele einfach Angst davor haben, weil sie kennen das nicht. Das ist ja was Neues, man kennt es nicht. Viele haben auch Angst natürlich vor der Nadel.
Nein, ich meine, dass man einen Tag frei kriegt. Dass man einen Tag frei kriegt, das war eigentlich, warum, da muss ich die Uschi kurz fragen, warum ist das so?
Das motiviert.
Das motiviert, ja, wie man sieht, ja, okay. Gut, also das war so das erste Mal, verstehe.
Ja, genau, und dann war es natürlich so, dass ich gesagt habe, hey, Blutspenden, du tust damit wirklich was Gutes und mittlerweile schaue ich halt, dass ich wirklich so oft wie möglich nach Blutspenden gehe. Natürlich dadurch, dass ich mittlerweile in Wien wohne. Auch in der Blutspendenzentrale, weil es einfach super zum Erreichen ist und es geht einfach wirklich schnell. Also du brauchst vielleicht 30 Minuten, also eine halbe Stunde gerade. Gehst Blutspenden, meldest dich vorher noch schnell an, gibst die Spende ab und kriegst nachher auch noch was zum Essen. Also besser kann es eigentlich nicht laufen.
Mhm. Und wie oft gehst du da jetzt spenden? Wie oft darfst du spenden gehen?
Also wenn ich jetzt kein Blödsinn erzähle, dann sind es circa so 4 bis 5 Mal im Jahr.
Wow.
Ich glaube, bei Frauen ist es weniger, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, sind es 4 Mal.
Wie ist das, Uschi?
Also es ist für Männer 6 Mal pro Jahr die Blutspende möglich, müssen ja bei mindestens 8 Wochen dazwischen liegen und Frauen 4 bis 5 Mal, das ist ganz richtig. 4 Mal vor der Menopause, 5 Mal nach der Menopause.
Mhm. Ja, eine Frage, also was ich dann, ja, vielleicht auch selber so viele fragen, was haben die SpenderInnen vom Spenden? Also was, weißt du, wie ich meine, Philipp, was gibt dir das so das Blutspenden? Kann man das irgendwie festmachen?
Ich glaube, du kannst das nicht wirklich festmachen, aber die Thematik ist halt gerade, für mich ist halt, hat das Ganze natürlich eine ganz andere Bedeutung, weil ich halt auch Blutkonserven auch gekriegt habe. Mhm. Ist natürlich dann auch so, weil ich ja selber auch Spender bin und das Ganze auch sehr gerne nach außen trage. Das heißt, bei mir ist es auch so, dass ich den Freunden, Familie, auch in der Arbeit da immer wieder motiviert zum Blutspenden, wo ich sage, hey Leute, nehmt euch mal die Zeit, fahrt dort einfach hin. Oder in den meisten Dörfern zum Beispiel hast du zum Beispiel in Feuerwehrhäusern, wo auf einmal so, wie soll man es sagen?
Stellen.
Ja, genau,
Blutspendestellen.
Stellen, genau.
Ja.
Und das funktioniert halt echt gut. Und es ist halt einfach, für mich ist es wirklich jedes Mal, wenn ich nachher rausgehe aus der Blutspendenzentrale, denke ich mir so, ja, es ist wieder was, wo ich sage, okay, ich habe wieder was Gutes getan und du gibst halt der Menschheit eigentlich so auch ein bisschen was zurück.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Das motiviert doch wunderbar. Hoffentlich jetzt auch ganz, ganz viele Hörer und HörerInnen, dass sie den Weg in die Blutspendezentrale machen oder eben zu einer anderen Anlaufstelle. Philipp, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke,
bitte,
dass
gerne.
Du uns deine Geschichte erzählt hast. Und alles, alles Gute wünschen wir dir.
Vielen, vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich euch noch.
Danke.
Ciao.
Ciao. Ja, dass eine Menschheit was zurückgegeben hat nach einer Blutspende. Das ist wirklich ein schöner Ansatz, oder?
Ja, absolut. Also es passt auch zu unserem Spruch und zu unserer Plattform, über die man sich nach allem, was die Blutspende anbelangt, informieren kann, gibt dein Bestes. Es ist wirklich etwas, was extrem wichtig ist und es gibt, wie eh schon besprochen, einfach keinen Ersatz.
Und gibt es, wir werden ja immer älter, ne? Also Blutspenden darf man vom 18. bis zum 70. Geburtstag, dann ist mal vorbei. Dieses Alter erreichen jetzt halt einfach auch schon sehr, sehr viele in Österreich. Eben, gibt es da genügend Nachwuchs, BlutspenderInnen-Nachwuchs?
Also prinzipiell sind ja die geburtenstarken Jahrgänge, die sind jetzt so zwischen 50 und 65 Jahre alt. Und gerade in dieser Gruppe haben wir natürlich auch sehr viele Blutspender und BlutspenderInnen. Und man muss auch sagen, die älteren Blutspender und Blutspenderinnen, die spenden tendenziell auch häufig, was jetzt die Frequenz pro Jahr anbelangt. Und zwar doppelt so häufig wie die sehr jungen Spender. Also man geht von einer Häufigkeit pro Jahr von fast 3-mal für die ältere Blutspenderinnenpopulation aus. Bei den jüngeren ist es 1 bis 2-mal. Was aber extrem wichtig ist und das wirklich für alle Blutspendedienste gleich, diese geburtenstarken Jahrgänge gehen sukzessive in die BlutspenderInnen-Pension und wir müssen es schaffen, die jungen Leute für die Blutspende zu motivieren und sie als längerfristig treue Blutspender auch zu begleiten. Wir haben ein sehr gutes Steuerungselement, das sehr motivierend für die BlutspenderInnen ist. Zumindest haben wir diese Rückmeldung immer. Wir schreiben nämlich eine SMS an unsere BlutspenderInnen, wenn das Blutprodukt ausgeliefert wird. Also zum Beispiel, man geht zur Blutspende, alles ist gut gelaufen, hat sich nachher gestärkt und vielleicht ist man sogar mit Freunden gegangen. Das ist auch immer ein guter Motivator. Und nach 2 Wochen bekommt man dann eine SMS. Das Blutprodukt wird heute an St. Anna Kinderspital ausgeliefert. Ach. Vielen Dank. Und das ist eine sehr positive Motivation, denke ich, weil da weiß der Blutspender, die Blutspenderin gleich, jetzt ist genau mein Blut dorthin gekommen, wo es etwas bewirken kann. Und das ist wirklich positiv motivierend und sehr wertvoll.
Sehr, sehr cool. Es gibt auch Blutbuddies, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Was ist das genau?
Also das sind zumeist sehr junge Leute, die mit uns zusammenarbeiten, freiwillig und die so gerade die Blutspende für die jungen Blutspenderinnen in Schulen, auf Universitäten, beim Bundesheer zu einem gut begleiteten Erlebnis machen, die so ihnen ein bisschen was erklären, die sie oft mal von A nach B begleiten, die dann sagen, okay, wo ist jetzt der nächste Schritt, wo gehst du jetzt als nächstes hin? Weil so wie der Philipp auch gesagt hat, beim ersten Mal ist man ja da ein bisschen vor einer neuen Situation. Die meisten Blutspender sagen ja nach der ersten Spende, wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist, wäre ich ja viel früher gekommen. Aber so durch die Begleitung, durch die Blutbuddies wird das Spendeerlebnis einfach positiv beeinflusst und so ist die Wiederkehrrate eine größere.
Ihr nehmt ja auch nur 465 Milliliter sind es. Genau, warum eigentlich genau diese Zahl?
Also diese Zahl ergibt sich einfach aus dem Beutelmodell und den Röhrchen, die man noch zusätzlich füllt. Also es gibt eine gesetzliche Höchstmenge, man darf 500 Milliliter Vollblut abnehmen bei einer Blutspende und 465 plus die Milliliter plus die Röhrchen, die wir befüllen, da geht sich das gerade gut aus. Und wir brauchen natürlich mehrere Röhrchen, weil wie gesagt, wir machen ja sehr viele Bluttests zu jeder Blutkonserve. Unabhängig davon, ob man das erste Mal oder das 50. Mal zur Spende kommt. Jedes einzelne Blutprodukt unterläuft all diese Tests und erst wenn die alle abgeschlossen und in Ordnung sind, kann so ein Blutprodukt überhaupt ausgegeben werden.
Vielleicht kommen wir auch noch kurz zu den Kriterien zu sprechen, weil es darf ja dann trotzdem nicht jeder oder jede spenden.
Genau, bei den Kriterien ist es so, dass man immer 2 Dinge im Fokus haben muss. Das eine ist, wir wollen unsere BlutspenderInnen schützen. Also wenn jetzt jemand kommt und uns erzählt, dass er oder sie vor 3 Jahren einen Herzinfarkt hat, dann darf diese Person nicht Blut spenden, weil alle Herz-Kreislauf-Probleme oder Durchblutungsstörungen oder schwere chronische Erkrankungen könnten ja dazu führen, dass der Blutspender oder die Blutspenderin diese Spende gar nicht gut vertragen würde. Also das ist der Spenderschutz, ist extrem wichtig. Das zweite ist die Sicherheit der Blutprodukte, die Qualität der Blutprodukte und damit die Sicherheit für die Patienten ist natürlich genauso wichtig. Wenn jemand einen akuten Infekt hat, selbst wenn jemand nur einen Schnupfen gerade hat, dann sind das halt doch Viren, die da im Blut sein können, dann muss man halt kurz pausieren. Gewisse Medikamente führen dazu, dass man eine Zeit lang nicht Blut spenden darf und die Reisetätigkeit habe ich auch schon angesprochen. Also da ist es sehr unterschiedlich, in welche Regionen man reist und dann gibt es da auch eine temporär begrenzte Rückstellzeit.
Mhm. Unentgeltlich haben wir vorher schon angesprochen. Also man macht das einfach gratis. Warum? Also wenn man ein bisschen was zahlt, kommen sich ja mehr zum Blutspenden. Sage ich jetzt mal.
Für die Vollblutspende ist es halt extrem wichtig, dass die Spende möglichst sicher ist. Und die Sicherheit unserer Blutprodukte beruht auf mehreren Säulen. Das eine ist natürlich eine sorgfältige Spenderauswahl, das haben wir vorher gerade besprochen. Die Labortestung ist sehr, sehr wichtig, aber die unentgeltliche Spende spielt auch eine große Rolle. Würde ich einem Spender Geld in Aussicht stellen und er braucht dieses Geld, dann ist natürlich das Risiko vorhanden, dass ein Blutspender oder eine Blutspenderin gewisse Faktoren nicht angibt oder gewisse Erkrankungen oder gewisse Risiken
ein bisschen
nicht angibt,
ne?
Wo er wüsste, er dürfte jetzt nicht Blut spenden. Das ist ja unterschiedlich bei unterschiedlichen Blutprodukten. Die Blutkonserven, die gehören zu der Gruppe der labilen Blutprodukte. Das heißt, diese Blutkonserve, das Vollblut wird abgenommen, so wie es aus der Vene quasi in den Beutel kommt, wird dann durch Zentrifugation aufgetrennt in eben das Konzentrat von roten Blutkörperchen. Das ist die Konserve. Diese roten Blutkörperchen sind dann in einer Nährlösung. Und so wird das dann gekühlt gelagert. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwelche Viren oder Bakterien, die da vielleicht drinnen wären, durch spezielle chemische Vorgänge oder Hitze oder was auch immer, quasi zu reduzieren. Und darum ist das besonders wichtig, dass man im Vorfeld die Sicherheit des Blutproduktes auch durch die unentgeltliche Spende unterstützt.
Okay, also Blutspenden soll freiwillig sein, soll unentgeltlich sein und es gibt einem das gute Gefühl, dass man was zurückgibt.
Genau, es soll Freude machen. Sagen.
Und Mannerschnitten gibt es auch. Oder gibt es die noch? Und Frankfurter
Mischl? Ja, die gibt es bei uns. Im Osten Österreich ist das Tradition. Da gibt es noch nach der Blutspende Würstel und auch Mannerschnitten.
Und wie wichtig ist dieser soziale Aspekt? Also kommen manche einfach so ein bisschen, um zu plaudern? Sind ja alle sehr nett in den Bussen auch und so.
Also wir haben hier zwei Strukturen für die Blutgewinnung. Wir haben die Blutspendeaktionen und da sind wir ja auch sehr viel in der Peripherie unterwegs, also Burgenland, Niederösterreich, eigentlich so, wie es auch schon angesprochen war, in sehr vielen Ortschaften, Rotkreuzhäusern, Feuerwehrhäusern, je nachdem. Und dort kennt jeder jeden. Da hat das natürlich schon so einen sozialen Charakter. Die Leute sitzen dann beisammen und wir arbeiten mit lokalen Organisatoren vor Ort, die uns unterstützen bei der Spenderinnenmobilisierung. Und die sagen dann schon Wochen vorher, kommst du zur Blutspende. Also das hat schon einen starken sozialen Charakter. Das haben wir übrigens auch mal erfragt. Ist ganz wichtig, wenn Kinder mitgenommen werden zum Blutspenden von ihren Eltern, ist das Blutspenden etwas sehr Normales. Und die werden dann auch später eher selber zu Blutspenden. Also diese Vorbildwirkung ganz, ganz stark. In der Stadt ist es natürlich ein bisschen anonymer. Also im vierten Bezirk in der Blutspendezentrale kennt natürlich nicht jeder jeden. Aber wir schaffen trotzdem Strukturen, die soziale Komponente unterstützen. Man kann seinen Geburtstag zum Beispiel in der Blutspendezentrale feiern und dort andere Blutspenderinnen mitbringen. Wir haben viele Vereine, die gemeinsam kommen, Motorradverein zum Beispiel. Mhm. Und wir machen auch so Events für Universitäten und Hochschulen, dass die sich so ein bisschen matchen können. Wer schickt die meisten Blutspender? Also es gibt viel Bemühungen auch da, quasi die soziale Komponente zu stärken in der Stadt. Aber es ist trotzdem ein Großstadtphänomen, dass die Spendebeteiligung in der Stadt sehr viel geringer ist als in den ländlichen Bereichen, wo wir Blutkonserven sammeln.
Sehr interessant. Ich habe viel gelernt heute wieder. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Und so wie du gesagt hast, vor dem Sommer wünscht ihr euch natürlich die Lager noch gut aufzufüllen. Vielleicht magst du noch abschließend noch einen Aufruf starten.
Ja, also der Aufruf geht an alle, die noch nicht Blutspenden waren und die vielleicht wirklich erst Blutspender oder erst Blutspenderin werden. Es kann wirklich jeder sehr schnell in die Situation kommen, Blutkonserven zu benötigen. Es gibt keinen Ersatz für die Blutkonserven. Blutbedarf macht doch überhaupt keine Sommerpause. Wir brauchen auch in der Ferienzeit genauso viele Blutkonserven wie in der normalen Arbeitszeit. Das heißt, vor den Ferien jetzt zu kommen, uns zu helfen, die Lager aufzufüllen. Österreichweit haben wir ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, 15.000 Blutkonserven auf Lager zu haben. Das ist da quasi 2 Wochen Bedarf. Jeder, der uns hilft, dieses Ziel zu erreichen, ist herzlich willkommen und wir freuen uns sehr.
Und ist super. Ja, so ist es. Danke, Ursula.
Bitte gern.
Also auf zum Blutspenden, sage ich da nur. Und ja, danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Sie können diesen Podcast natürlich auch sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Da freuen wir uns. Und natürlich auch abonnieren. Und ja, dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Alles Schöne, Ihre Isabella Richter.